Maria und Josef sind in Bethlehem unterwegs und verzweifelt auf der Suche nach einem Zimmer. Maria ist schon ziemlich erschöpft, kann sich fast nicht mehr am Esel halten und Josef ist einfach nur genervt. Sie finden einfach nichts. Und so klopft er ziemlich grantig dann an die 12. Tür an. Der Wirt macht auf und sagt, was willst du? Josef, ja, wir brauchen wirklich unbedingt und dringend ein Zimmer. Der Wirt, ja genau, da hätte er früher kommen müssen. Ich bin bis unter das Dach ausbucht, also da ist absolut gar nichts mehr möglich. Und Josef, wirklich grantig, ja schau einmal, meine Frau ist hochschwanger. Und der Wirt, ja und, da kann ich nichts dafür. Und Josef, ja glaubst du, ich kann was dafür? So ist es halt mit einer Jungfrauengeburt. Dann weiß wieder keiner. Die Jungfrauengeburt, das ist ein Thema, das seit 2000 Jahren die Menschen spaltet. Die einen haben Maria da so irgendwie zu einer Superheiligen ernannt. Und vorgestern erst haben wir, oder die Katholiken zumindest, haben Maria Empfängnis gefeiert. Manche sind sogar der Meinung, sie ist so heilig, dass sie dann gar nicht gestorben ist, sondern lebendig in den Himmel aufgefahren ist, wofür es absolut keine Anhaltspunkte gibt dafür. Und die anderen haben halt nur Hohn und Spott dafür übrig. Ja genau, der Heilige Geist war es. Und das hat sie bis heute gehalten. Nicht? Wenn irgendwas passiert ist, keiner weiß, ja wer weiß denn? Ja, der Heilige Geist war es. Aber diese Geschichte ist nicht nur wahr, sie ist auch unglaublich wichtig. Denn ohne diese Jungfrauengeburt würde Gottes Plan zur Rettung der Menschen nicht funktionieren. Das ganze Evangelium würde implodieren, das würde einfach in sich zusammenfallen und nicht funktionieren. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Der Text geht weiter im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Abvers 26. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters Davids weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren. Und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im 6. Monat. Denn kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Wir glauben ja oft, dass wir irgendwie gescheiter und intelligenter sind, als die Leute vor uns gelebt haben. Und gerade wenn man so mit älteren Menschen, denen versucht, irgendwie das Handy zu erklären, das ist oft dann ein bisschen schwierig. Und Umgang mit dem Computer ist dann noch schwieriger. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ums Kopfrechnen geht, da haben uns die älteren Generationen einiges voraus. Die können Sachen rechnen, da brauchen wir einfach einen Taschenrechner. Und mehr sind wir auf künstliche Intelligenz angewiesen, weil es mit unserer Intelligenz vielleicht doch nicht ganz so rosig steht. Und damals, vor 2000 Jahren, waren die Menschen auch nicht dumm. Und die haben genauso wenig an den Klapperstorch gedacht, wie wir heute. Und derjenige, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, das war Lukas. Lukas war Arzt. Also der hat ganz genau gewusst, woher die Babys kommen. Und wenn der so eine Geschichte aufschreibt, dann wird das einen Grund haben und es wird kein Humbug sein. Ich möchte zuerst darüber reden, dass Jesus tatsächlich wahrer Mensch war. Es gibt ja auch in allen anderen Religionen da und dort so Berichte, dass Gott oder ein Gott quasi so die Menschen besucht hat, ist dann so ein bisschen in der Verkleidung geschlüpft und ist halt so ein bisschen in die Menschheit eingetaucht. Aber bei Jesus war das anders. Jesus war tatsächlich hundertprozentig Mensch. Er ist als Baby in einer Krippe gelegen. Und seine ersten Worte waren nicht, ja hallo erstmal, ich bin Jesus, der Sohn Gottes, ich bin hier, um die Welt zu retten, ich werde dann in einigen Jahren dann für eure Sünden am Kreuz sterben. Na, seine ersten Worte waren, oder so ähnlich. Er war einfach ein Baby. Und es steht dann auch weiter, er wurde in Windeln gewickelt. Wer hätte gedacht, dass der Sohn Gottes sowas wie Verdauung hat? Aber er war einfach ein ganz normales Baby. Er hat Muttermilch genuckelt, er hat in die Windeln gekackt, er hat lernen müssen zu krabbeln, lernen müssen aufzustehen, zu gehen, ist hingefallen, hat sich die Knie aufgeschürft. Später in der Schule ist er vielleicht gemobbt worden. Immerhin war Josef nicht sein leiblicher Vater. Also das hat sicher für Gerede gesorgt. Er hat seine Verwandten kennenlernen müssen. Ich glaube, nachher werden sie dann einmal die Elisabeth vorgestellt haben. Das war die Cousine von Maria. Cousine, komisches Wort, was heißt das? Hat er kennenlernen müssen. Und ich kann mich noch erinnern an meine Kindheit. Da sind wir dann öfters nach Frauenthal, die Südsteiermark, runtergefahren zu den Verwandten. Und da war dann eine nette alte Frau. Und da haben meine Eltern gesagt, ja, das ist die Oma. Und ich habe mir gedacht, wieso, die Oma ist ja daheim. Jetzt habe ich noch eine zweite Oma, komisch. Und die hat Hühner gehabt, darum habe ich dann immer Pippi-Oma zu ihr gesagt. Und dann waren da zwei Buben, ein bisschen älter als ich. Ja, das sind deine Cousins. Aha, sagt man nichts. Also ich habe das irgendwie alles lernen müssen. Ich habe mich dort unten wohl gefühlt, aber dass das irgendwie Verwandte von mir sind und so, das habe ich am Anfang nicht so verstanden. Bin einfach gern hingefahren, es war schön dort. Aber man muss das halt lernen. Und Jesus, der eigentlich von Ewigkeiten an sich von der Liebe von seinem Vater genährt hat, hat plötzlich Muttermilch gebraucht, hat Babybrei gebraucht und so hat einfach alle Stufen vom Menschsein durchlebt. In der Pubertät wird er dann die ersten Pickeln gekriegt haben, Bartwuchs hat eingesetzt und. Und im Hebräerbrief im 4. Kapitel steht, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus war wie wir. Er hat alles durchlebt, so wie wir, aber ohne Sünde. Und ich habe mich immer wieder gewundert, warum so beim Stammbaum immer Josef angeführt worden ist, obwohl Josef ja gar nicht Jesu leiblicher Vater war. Da lesen wir jetzt hier auch im 27. Vers, die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs David, verlobt. Und dann Vers 31, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Und das, dieser Stammbaum, obwohl Josef ja gar nicht sein Vater war, das hat mich ein bisschen verwundert. Aber es war damals eben üblich, dass eben so die Linie der Männer aufgeschrieben worden ist. Es hat damals noch kein Gendern gegeben und die Frauenquote ist damals auch nicht eingeführt worden. Also es ist einfach immer die männliche Linie aufgeschrieben worden. Aber es ist irgendwie beruhigend, dass auch Maria ein Nachkomme von David war. Also es hat im Endeffekt alles seine Ordnung. Und Jesus ist, egal ob man es jetzt auf Josef oder auf Maria zurückführt, ein Nachkomme von David und der verheißene Sohn Davids, der versprochene König. Aber warum ist es so wichtig, dass Jesus tatsächlich hundertprozentig Mensch war? Die Sünde ist durch einen Menschen in die Welt gekommen und demnach muss auch das Problem durch einen Menschen gelöst werden. Durch einen Menschen ohne Sünde, durch Jesus. Und wir haben im Römerbrief das Thema auch schon ein bisschen behandelt und im 1. Korintherbrief steht es auch im 15. Kapitel. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Gott ist absolut gerecht. Die Menschheit, die ersten Menschen, Adam, haben sich gegen Gott versündigt und ein anderer Mensch, Jesus, hat diese Schuld beglichen. Wenn Renate bei mir Schulden hat, hilft es nichts, wenn ich dann zum Samuel gehe und sage, so, bitte, zahl ihre Schuld. Mit Samuel sagen, wieso, was habe ich damit zu tun, das geht ja mir nichts an. Und er hat recht, das sind nicht seine Schulden, warum soll er dafür bezahlen? Also die Renate muss dafür bezahlen. Und wenn sie das nicht kann, dann muss zumindest der Verwandte dafür. Also Thomas, bitte, her mit der Marie. Das ist gerecht. Und Gott ist gerecht. Ein Mensch hat für die Schuld gesorgt, Adam gibt es nicht mehr, also muss ein anderer Mensch diese Schuld begleichen. Adam hat uns in dieses Schlamassel hineingeritten und der Nachkomme Adams, Jesus, hat die Schuld beglichen. Es hat keinen Sinn, wenn wir die Schuld dann quasi bei den Dinosauriern einfordern oder bei den Aliens irgendwo. Nein, ein Mensch muss diese Schuld begleichen. Das ist gerecht. Und nicht einmal Gott selbst kann diese Schuld für uns begleichen. Er kann nicht sagen, ja gut, dann lassen wir es gut sein, passt schon. Nein, ein Mensch hat für die Schuld gesorgt und ein Mensch muss diese Schuld begleichen. Die Sünde ist durch einen Menschen in die Welt gekommen und die Sünde muss auch durch einen Menschen wieder gelöst werden. Durch den Menschen ohne Sünde, durch Jesus. Und im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Es ist unbedingt notwendig, dass Jesus tatsächlich hundertprozentig Mensch war. Sonst hätte er die Schuld für die Menschheit nicht begleichen können. Aber wie? Wie kann das sein? Es ist nur möglich, dadurch, dass er nicht nur hundertprozentig Mensch war, sondern dass er auch wahrer Gott ist. Wenn Josef Jesu leiblicher Vater gewesen wäre, dann wäre Jesus mit der Erbsünde befleckt gewesen, er wäre so aufgewachsen und er wäre nicht in der Lage gewesen, wirklich sündlos und schuldlos zu leben. Und somit hätte er auch nicht unsere Schuld begleichen können. Und deshalb ist es absolut unumgänglich, dass seine Geburt eine Jungfrauengeburt war, dass Josef nicht sein Vater war. Und ich kann mich erinnern an meine Bundesheerzeit, da war ein Bundesheerpfarrer und da haben sie halt so die Evangelischen mit dem getroffen. War so eine kleine Gruppe, eine Handvoll Leute waren wir und da haben wir halt dann über alles Mögliche geredet. Und irgendwie sind wir dann auch auf die Jungfrauengeburt gekommen und der Pfarrer hat dann gesagt, er versteht nicht, was da ewig lang herumgestritten und herumdiskutiert wird. So wichtig ist es ja gar nicht. Viel wichtiger ist das, was danach war, was Jesus in seinem Leben alles Gutes gemacht hat. Aber das stimmt nicht. Es ist absolut wichtig, dass Maria tatsächlich eine Jungfrau war. Und im Islam und in der liberalen Theologie ist das halt umstritten. Es wird irgendwie relativiert, es wird wegrationalisiert. Die Jungfrauengeburt geht einfach nicht. Und was nicht geht, das gibt es halt nicht. Aber bei Gott ist alles möglich. Mir gefällt immer wieder so biblische Prophetie, weil es so ein bisschen rätselhaft ist. Und es ist oft die Erfüllung von solchen Prophetien nicht auf einmal, sondern so auf mehreren Schichten, mehreren Ebenen, oft zeitlich voneinander getrennt. Es ist so ein bisschen wie ein 3D-Bild. Wenn man so ein Bild anschaut, ist es zuerst schön, bunt, interessantes Bild. Aber erst wenn man dann länger hinschaut, verschiebt sich das auf einmal und es wird dreidimensional. Man sieht auf einmal die Bilder hinter dem Bild. Und so ist es mit der biblischen Prophetie auch. Momentan kursieren auf YouTube einige Videos, gute Videos, wo die Redner versuchen, den Konflikt im Gazastreifen biblisch zu analysieren und zu erklären. Und es wird dann gezeigt, wie viele Prophetien da schon in Erfüllung gegangen sind. Manche Prophetien, die jetzt gerade so sich scheinbar erfüllen und manche Prophetien vielleicht noch in der Zukunft liegen. Und wenn man die Rede von Jesus anschaut in Matthäus 24, wo er einerseits über die Zerstörung vom Tempel, das Ende des Tempels redet und gleichzeitig redet er vom Ende der Welt. Er redet da davon, als ob das ein und dasselbe wäre. Aber das eine ist schon lang passiert und das andere liegt noch in der Zukunft. Und er redet da, als ob das eins wäre. So funktioniert biblische Prophetie. Es ist mehrere Schichten und es werden manche Sachen geschildert, die zeitlich weit auseinander liegen, aber doch inhaltlich irgendwie zusammengehören. Warum sage ich das? Im Jesaja-Brief, Kapitel 7, Vers 14, haben wir auch so eine Prophetie. Da steht: Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Er wird Dickmilch und Honig essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Und bevor er alt genug ist, Gut und Böse zu unterscheiden, wird das Land der beiden Könige verwüstet sein, vor denen dir jetzt graut. Diese Prophetie hat sie damals zu Lebzeiten vom König Ahas, um den es da geht, erfüllt. Es ist eine junge Frau schwanger geworden und alles hat sich dann so entwickelt, wie es prophezeit war. Aber die tatsächliche, die wirkliche Erfüllung ist dann erst passiert, als Maria mit Jesus schwanger war. Und so hat auch diese Prophezeiung quasi zwei Ebenen. Eine, die schon damals erfüllt worden ist, aber auch diesen Ausblick in die Zukunft, als Maria dann schwanger war. Die Bedeutung im Alten Testament war eben, dass diese junge, gebärfähige Frau schwanger wird. Im Hebräischen ist das Wort dafür Alma. Alma ist eine junge, gebärfähige Frau. Im Gegensatz zu einer anderen jungen Frau, die Betulla heißt. Betulla ist ein junges Mädchen, das noch bei den Eltern wohnt. Und eine Alma, das ist eben eine junge Frau, die bereits verlobt ist oder bereits verheiratet ist. Und da wundert es dann auch niemanden, wenn so eine Alma schwanger wird. Damit rechnet man. Und bei uns im NTK haben wir momentan einige solche Almas. Wir haben da jetzt vor kurzem erst darüber geredet, dass da wahrscheinlich in den nächsten Jahren ziemlich rascheln wird und wahrscheinlich einige gleichzeitig oder nacheinander in Karenz gehen werden. Junge Frauen, die eine fixe Partnerschaft haben und mit der Idee spielen, halt ein Kind zu kriegen. Und wenn dann so eine Alma schwanger wird, ist das nicht, oh, ein Wunder, wie kann denn sowas passieren? Nein, das ist was ganz Normales. Und dieses Wort Alma eben drückt beides aus. Das kann eine junge Frau sein, kann aber auch eine Jungfrau sein. Das ist für beides möglich. Und die Bedeutung im Alten Testament war eben, dass eine junge Frau schwanger wird. Gut, normal. Und die tiefere Bedeutung im Neuen Testament ist aber tatsächlich, dass dann aus dieser jungen Frau eine Jungfrau wird. Maria, die schwanger wird. Und da passiert dann eben das Wunder. Und Maria bestätigt es auch, wenn sie sagt: Wie kann das geschehen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Also ich kann ja gar nicht schwanger werden. Wie soll das gehen? Alle Religionen haben eigentlich eines gemeinsam. Und auch die Esoterik heutzutage ist da keine Ausnahme. Es ist den Menschen seit jeher bewusst, es gibt eine Kluft zwischen Mensch und Gott. Es gibt diese Verbindung, die irgendwie abgerissen ist. Und diese Verbindung versucht man jetzt wiederherzustellen. Und das gelingt eben nicht. Nur Jesus, der wahre Mensch und der wahre Gott, er kann dieses Bindeglied sein zwischen Mensch und Gott und diese Verbindung wiederherstellen. Und New Age ist eigentlich gar nicht so neu. Es ist eigentlich ein alter Hut, neu angemalt. Es geht dabei um den Versuch, das Göttliche in mir mit dem Göttlichen im Universum wieder zu verbinden, in Einklang zu bringen. Oder meine wahre Identität zu finden, zu mir selbst zu finden, das, was irgendwie verloren gegangen ist, diese Verbindung, die irgendwie unterbrochen ist, wiederherzustellen. Und das ist der Menschheit von Anfang an klar, es passt irgendwas nicht, da hat es was. In der Welt, da passt was nicht. Irgendwie ist diese Verbindung zu mir selbst, zu meiner wahren Identität, zu Gott irgendwie abgebrochen. Und das gilt es jetzt wieder herzustellen. Und das versuchen Menschen seit jeher. Damals in verschiedenen Religionen, heute mit der neuen Spiritualität, man versucht diese Verbindung wieder herzustellen. Zu dem, so wie es eigentlich sein sollte. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, sehen wir einfach, das passt nicht, das geht ja besser. Das kann es ja nicht sein. Und der Weg dorthin ist verschieden, je nach Religion, durch Opferungen, durch Religiosität, durch Pilgerreisen, durch Kerzen anzünden, durch Meditation, durch was auch immer. Aber all diese Sachen haben eins gemeinsam, es funktioniert irgendwie nicht. Nichts hat bisher funktioniert und man hat den Eindruck, wenn man die Welt so anschaut, es wird eher schlimmer als besser. Man war lange der Meinung, durch mehr Bildung und durchs Internet, wenn ja jeder Zugang hat zu allen möglichen Wissensbereichen, dann wird es besser in der Welt. Aber das Einzige, was wirklich besser geworden ist, ist, dass man jetzt besser einander Leid antun kann. Aber sonst ist eigentlich nichts besser geworden. Was wir brauchen, ist eben diese wiederhergestellte Verbindung zwischen Mensch und Gott. Und die Sünde ist durch einen Menschen in die Welt gekommen, diese Unterbrechung der Verbindung ist durch einen Menschen gekommen und ein anderer Mensch stellt diese Verbindung wieder her. Ein Mensch ohne Sünde, ohne Fehler, Jesus. Und dazu ist kein anderer Mensch in der Lage. Es sei denn, Gott selbst wird Mensch. Und so wie Jesus ist eigentlich der Mensch gedacht von Anfang an. So sollte der Mensch sein. Und in Jesus von Nazareth sehen wir, wie Gott wirklich ist. Jesus ist das Bindeglied zwischen Gott und Mensch. Hundertprozentig Gott wurde hundertprozentig Mensch, starb für unsere Sünden, ist auferstanden, aufgefahren und er kommt wieder, um die zu holen, die an ihn glauben und dadurch Kinder Gottes sind. Und von allen Religionen, Philosophien, Weltanschauungen, Meinungen, Geisteswissenschaften, Welterklärungsversuchen, Lösungsversuchen ist das Evangelium vom Gottmensch Jesus Christus das Einzige, was tatsächlich Sinn macht. Weil nur Jesus ein schuldloser Mensch ist und so die Schuld von schuldigen Menschen begleichen kann. Und das gelang ihm nur dadurch, dass er tatsächlich hundertprozentig Mensch war und hundertprozentig Gott ist. Und deshalb bleibt Jesus die einzige Hoffnung für die Menschheit. Am Kreuz treffen Gottheit und Menschheit aufeinander. Gerechtigkeit ist möglich, Frieden ist möglich. Das Gleichgewicht im Universum, wenn man so will, ist wiederhergestellt. Ohne Jesus, ohne den Gottmenschen wäre das nicht möglich. Und deshalb ist die Jungfrauengeburt so wichtig. Es ist nicht nur ein weiteres seltsames Wunder, sondern es ist tatsächlich notwendig, damit die Heilsgeschichte, damit der Plan Gottes zur Rettung der Menschheit funktionieren kann. Es ist unbedingt notwendig, dass Jesus hundertprozentig Gott ist. Sonst hätte er die Schuld der Menschen nicht begleichen können. Und in Johannes 14 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, weil niemand außer ihm hundertprozentig Mensch und hundertprozentig Gott ist und diese Verbindung herstellen kann. Wissenschaftler versuchen seit jeher, den Missing Link zu finden, also diese Verbindung zwischen Mensch und Affe, wenn man davon ausgeht, dass wir gemeinsame Vorfahren haben und irgendwann haben sie dort Mensch und Affe auseinander entwickelt und diese Verbindung wird eben gesucht. Aber viel wichtiger wäre eigentlich, dass der Mensch die Verbindung zwischen Mensch und Gott sucht. Und diese Verbindung ist nicht schwer zu finden. Diese Verbindung heißt Jesus Christus, der Gottmensch. Aber wie kann das sein? Maria sagt, wie kann das geschehen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Maria hat genauso wenig an den Klapperstorch gedacht und geglaubt wie wir. Sie hat weder mit Josef, noch mit dem Briefträger, noch mit sonst irgendwem Sex gehabt. Also wie soll sie schwanger werden? Es ist einfach unmöglich. Und da kommt es der schöne Vers 37, denn kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Ich finde die Übersetzung eigentlich nicht sonderlich gut. Es gibt eine bessere Übersetzung, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist eigentlich die bessere Übersetzung. Und der Engel Gabriel wird dann konkret, sagt in Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und um das dann nochmal zu unterstreichen, sagt er dann auch, dass ihre Cousine, die Elisabeth, schwanger wird oder schon schwanger ist. Elisabeth war als junge Frau unfruchtbar, sie war die ganze Ehe hindurch unfruchtbar und jetzt ist sie alt und jetzt ist sie erst recht doppelt und dreifach unfruchtbar. Und sie ist im sechsten Monat schwanger. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich habe als Jugendlicher ein T-Shirt gehabt mit diesem Bild drauf. Gott kannst du what? Gott kann was nicht? Es ist einfach lächerlich zu glauben, dass Gott irgendetwas unmöglich ist. Der Gedanke ist lächerlich, dass für Gott irgendein Problem unlösbar ist, dass er mit irgendeinem Problem nicht fertig wird. Ja, aber Gott kennt ja meine Probleme nicht. Die sind so komplex, da kann Gott auch nichts machen. Würden wir wahrscheinlich gar nicht so aussprechen, wäre aber vielleicht hilfreich, weil denken damals uns vielleicht insgeheim oft. Wenn wir das dann mal aussprechen, sagen, na Gott kennt ja meine Probleme nicht, dann würden wir vielleicht draufkommen, was das für Blödsinn ist. Natürlich kennt Gott meine Probleme, kennt deine Probleme. Und Gott ist immer größer als jedes Problem. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es ist wirklich ein schöner Vers und es zahlt sich aus, denn sich wirklich oft irgendwo dick und fett hinzuschreiben, hinzubicken als Erinnerung. Wenn wir oft so in unseren Problemen und im Alltag irgendwo versinken und keinen Ausweg sehen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Gefahr bei solchen Versen ist auch, dass wir es aus dem Kontext herausreißen. Denn es gibt tatsächlich Dinge, die Gott nicht kann. Er kann nicht lügen. Er kann allgemein nicht sündigen. Und nur weil Gott sonst alles kann, heißt nicht, dass er auch alles so macht, wie ich das gern hätte. Ich habe vor kurzem jetzt Nachtdienst gehabt und dann bin ich zum Parkplatz, wollte mit dem Auto wegfahren und habe dann gesehen, dass von der Nachbarstation zwei junge Schwestern da irgendwie mit den Autos, irgendwas war da. Die haben da geredet, ich bin dann einmal ausgestiegen, bin hingegangen und habe gefragt, was leicht ist. Es war dann so, dass die eine ein ziemlich riesen Auto gehabt hat, hat auch Nachtdienst gehabt und hat ausgepackt und ist halt im Retourgang zurückgefahren und hat gewartet, dass das Auto zum Piepsen anfängt. Da war es halt so kalt, dass die Sensoren scheinbar eingefroren waren. Im Endeffekt hat es nicht piepst, sondern dann gerumst. Ich habe mir das andere Auto angeschaut, also da war wirklich eine anständige Delle drinnen. Und so passiert es oft. Und ich habe mir gedacht, ja, sowas Ungefähres ist mir auch schon passiert und wird wahrscheinlich an jedem schon passiert sein. Vielleicht mit dem Auto, vielleicht auch sonst irgendwas. So Missgeschicke, kurze Unachtsamkeiten passieren. Und Andreas Freudenberg kennen ja die meisten von euch. Vielleicht hat auch der eine oder andere das Bild in seinem Status gesehen. Er hat es mir dann geschickt. Er wollte den Biomistkübel runtertragen und der Biomistkübel hat entschieden, er geht selbst runter. Und das sind so Situationen, da denkt man sich dann einfach, nein. Meistens ist es dann gerade down, weil man es sowieso stressig hat. Und dann das, Gott, dir ist alles möglich, kannst du das nicht wieder irgendwie rückgängig machen. Beim Autounfall nur so Minuten zurückspulen, dass ich doch noch rechtzeitig bremsen kann. Geht das nicht. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo Gott die Sonne angehalten hat. Also er kann die Zeit schon, er hat da ein bisschen Spielraum. Ginge das jetzt nicht? Das Ei, das mir runtergefallen ist, kannst du das nicht wieder irgendwie zusammenbauen? Bei Gott ist ja kein Ding unmöglich. Er kann das ja, oder? Sicher kann er es. Aber es ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Gott das Ei wieder ganz macht und dass er die Delle bei dem Auto jetzt wieder gerade bügelt. Auch wenn er es könnte. Warum ist das so? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Diese Aussage ist in eine ganz bestimmte Situation hineingesprochen worden. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel schreibt Gott seine Heilsgeschichte. Man könnte sagen, seinen Plan mit der Welt, mit der Menschheit. Und in diesem Kontext muss man dann auch solche Aussagen verstehen. Gott tat und tut alles, um seinen Plan zu erfüllen. Und nichts und niemand kann sich ihm da in den Weg stellen. Nichts und niemand kann seinen Plan verhindern oder stören. Und Gottes Plan ist es eben nicht, bei Autos die Dellen wieder glatt zu bügeln oder Eier wieder ganz zu machen oder den Mist aufzuräumen, der uns die Stiegen runtergefallen ist. Sein Plan ist die Wiederherstellung dieser verloren gegangenen Beziehung, Verbindung zwischen Gott und Mensch. Und in diesem Sinn muss man dann auch solche Aussagen verstehen, bei Gott ist nichts unmöglich. Es ist wichtig, dass wir solche Sprüche im Kopf haben und wenn wir Probleme haben, mit denen auch zu Gott hinkommen. Beten und bitten, dass er uns in unseren Problemen hilft und da und dort werden wir auch Wunder erleben. Aber letztendlich sind solche Aussagen eben für ein größeres Bild, für den größeren Plan Gottes und nicht für unsere Eier, die uns runtergefallen sind unbedingt. Und das Interessante ist auch, dass Gott in seinen großen Plan sogar unser Versagen und unsere Sünde mit einkalkuliert. Sogar unsere Sünde und unser Versagen kann sein Plan nicht aufhalten, nicht hindern. Und eines der schönsten Beispiele findet man da am Ende vom ersten Buch Mose. Ihr kennt die Geschichte, dass Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden ist. Er hat dann Zeit im Gefängnis sitzen müssen, war keine lustige Zeit. Aber im Endeffekt hat all das dann dazu geführt, dass er vielen Menschen das Leben retten hat können. Und da lesen wir dann im 50. Kapitel, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und das beste Beispiel dafür überhaupt ist das Kreuz. War die Kreuzigung von Jesus eine Sünde? Auf jeden Fall. War es ein Verbrechen? Das ist wahrscheinlich das größte Verbrechen, das jemals begangen worden ist. Dass Menschen den unschuldigen Sohn Gottes hingerichtet haben. Aber genau das war Gottes Plan. Gott plant unsere Sünde mit ein in seinen Plan. Was für ein Plan! Bei Gott ist tatsächlich kein Ding unmöglich. Er hat das Evangelium geplant und er führt es aus. Und es ist unumgänglich, dass sein eigener Sohn hundertprozentig Gott von Gott Mensch wurde, hundertprozentig Mensch wurde und als sündloser Mensch für sündige Menschen am Kreuz die Schuld bezahlt hat. Und dazu ist es wichtig, dass er tatsächlich von einer Jungfrau geboren wurde. Geht nicht, gibt es bei Gott nicht. Da sagte Maria: Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Wir haben vor der Predigt gesungen: Jesus, was für ein Mensch, was für ein Gott. Und was für ein Plan, was für ein Evangelium. Bei Gott ist tatsächlich kein Ding unmöglich. Wir können nur in Ehrfurcht und tiefer Dankbarkeit anbeten und loben. Amen.